Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Mein Name ist Carola Gausterer, freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben auch heute wieder einen sehr spannenden Gast. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber heute ist er wirklich spannend. Mit ihm kann man nämlich wirklich um die Welt des Hörens reden. Es dreht sich wieder ums Hören bei uns. Unser Gast ist nämlich Vorstand der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Kopf-Halschirurgie an der Medizinischen Universität Wien. Er gilt als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Cochlea-Implantation und ist als solcher seit jeher an der Forschung der Implantate beteiligt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Stettner. Grüß Gott.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen gleich in medias res gehen. Laut Statistik sind in Europa ca. 119 Millionen Menschen schwerhörig. Das sind um die 16%. Das ist schon sehr viel. In Österreich leben ca. 1,6 Millionen schwerhörige Menschen. Wann genau spricht man von Höreinschränkung?
Also klinisch relevant wird die Höreinschränkung so ab 30% Hörverlust. Da bekommt der Patient ein Problem, dass er zunächst einmal in Hintergrundgeräusch bei Konferenzen, wo viele sprechen, dann nicht mehr so versteht. Und wenn es dann stärker wird, 40%, 50%, dann kann er auch nicht mehr so gut telefonieren. Da merkt der Patient dann erstmal seine Probleme und wird dann meist zum ersten Mal untersucht.
Nimmt man das dann gleich wahr? Oder ignoriert man es am Anfang ein bisschen und schiebt es auf Stress?
Die Patienten, das ist unterschiedlich. Aha. Auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Aha. Frauen haben eher ein Bedürfnis, das rasch untersuchen zu lassen und da auch eine entsprechende Diagnose, Behandlung zu kriegen. Männer neigen schon dazu, das ein bisschen aufzuschieben, aber ist eh nicht so schlimm, warte ich einmal.
Das ist aber nicht nur, was das Hören betrifft.
Das ist in vielen Bereichen so. Die Frauen sind genetisch für die Nachkommen verantwortlich und müssen alles besser schützen. Das
ist so. Was sind die Symptome von Schwerhörigkeit?
Die Symptome von Schwerhörigkeit ist einfach zunächst das schlechte Verstehen, das Verstehen der gesprochenen Sätze. Es beginnt immer in Belastungssituationen, wenn Hintergrundgeräusche da sind. Das ist meist das Erste, was auffällt. Und das kann oft schon sehr früh sein. Da gibt es quasi auch eine Veranlagung dafür. Da hört man noch relativ gut die Töne und die Worte in Ruhe. Aber wenn Störgeräusche da sind, wenn viele durcheinander reden, dann wird es sehr kompliziert für Einzelne, schon in jungen Jahren. Und bei der Schwerhörigkeit ist das dann das erste Symptom, das die Patienten berichten. Und das ist das, was sie auch eigentlich dann gern behandelt haben wollen. Sie wollen wieder hören, wenn es die Alltagssituation ist und wenn eben Hintergrundlärmpegel da sind.
Ab wie viel Prozent Hörverlust sollte man denn an ein Implantat denken oder wann sollte man sich so ein Hörapparat zulegen?
Ja, das ist unterschiedlich. Ein Hörapparat ist für die leichten Fälle. Ein Implantat ist dann, wenn das Hörapparat nicht mehr geht. Hörapparat, wie ich sagte, so ab 30-40% Hörverlust, das ist der Reintonhörverlust, oder ab 40% Sprachverständnisverlust. Dann denkt man über den Hörapparat nach. An den muss man sich gewöhnen. Da muss man zunächst wirklich umfangreich ausprobieren, muss den einmal zu Hause testen, in Störlärmsituationen, im Theater, wo es ganz ruhig ist, auf der Straße, wo der laute LKW vorbeifährt, muss dann immer wieder zum Anpassen gehen, muss sehr kritisch sein, weil wenn man einmal hat, dann ist er quasi für einige Jahre bei einem. Und da kommt es darauf an, dass man sich damit anfreundet, rechtzeitig ihn gut angepasst kriegt und dann auch wirklich verwendet. Leider ist das nicht immer der Fall.
Das klingt ein bisschen nach Arbeit. Man muss dahinter sein, oder?
Ja, man muss es wollen, man muss es akzeptieren und man muss die Anfangshürde, es klingt ja mit dem Hörgerät alles nicht so ganz einfach gleich beim ersten Mal.
Wie klingt denn das? Wie können Sie uns das beschreiben?
Man muss sich so vorstellen, dass das Schlimmste, was die Patienten beschreiben, ist manchmal, dass sie etwas von ganz weit weg, da hinten in der Ecke, ein Rascheln vom Papier, hören sie ganz laut, wie wenn es da wäre. Ja? Okay. Das wird einfach, es kann nicht alles weggefiltert werden, was wir nicht hören wollen. Die Geräte sind zwar so gebaut, die modernen, dass sie das immer besser können, aber die Patienten beschreiben immer, dass sie Eindrücke haben, die von Ferne kommen und die sie jetzt unbedingt nicht brauchen. und eben genau das, was sie wollen, das Gespräch, wenn mehrere sprechen, das bleibt ein bisschen schwierig.
Schwierig ist ja auch, wenn man sich dann ein bisschen abgrenzt, ne? Und mit den,
ja, das ist dann leider überhaupt schon die schwierige Situation, wenn man seine Hörschwäche ignoriert und vor allem, wenn man dann vielleicht schon ein bisschen älter ist, sich deshalb ein bisschen zurückzieht, weil es peinlich ist, wenn man nicht alles verstanden hat, weil man oft nachfragen muss. Und dann ist ein großes Problem, das ist in der Forschung bewiesen, also die verminderte soziale Kommunikation, die wir durch den Hörschaden erleben, ist leider demenzfördernd. Das ist bewiesen.
Schon erwiesen. Mhm.
Ja. Es ist aber auch umkehrbar. Ja. Man muss sagen, in der Anfangsphase, wenn schon quasi eine Isolationsdemenz begonnen hat durch das schlechte Hören und die Patienten werden dann mit entsprechenden Hörhilfen versorgt, ist es wieder rückführbar zu einem Teil, wenn es rechtzeitig passiert. Das ist alles in Studien beschrieben. Aber es gilt als erwiesen, dass Verlust der sozialen Kommunikation, Isolation, was das Hören betrifft, leider demenzfördernd ist.
Wir wollen ein bisschen über Kinder auch noch sprechen. Wie wird Schwerhörigkeit bei Kindern festgestellt? Es ist doch wichtig, gerade im ersten Lebensjahr, wenn die Sprachentwicklung beginnt, dass man auch hört.
Ja, also ist ganz, ganz wichtig, es früh festzustellen.
Ja.
Da sind die Eltern gefordert,
ja.
Aber es ist auch die Gesellschaft gefordert, weil wir ja das Neugeborenen-Screening anbieten. Es wird eigentlich jedes Kind in Österreich nach der Geburt, Tage nach der Geburt, wird es gescreent mit den otoakustischen Emissionen. Das ist eine einfache Messung, so dauert so lange wie Fiebermessen.
Okay.
Ein kleines Stäbchen ins Ohr misst die Emissionen, die vom Ohr rauskommen. Und wenn die da sind, weiß man schon mal, da ist grundsätzlich ein Hörvermögen da.
Okay.
Wenn die fehlen, dann weiß man, es könnte was nicht stimmen, dann muss es wiederholt werden und dann weiter abgeklärt werden.
Mhm.
Also das ist schon sehr wichtig. Das hat uns sehr viel weitergebracht, weil wenn ein Kind dann schlecht hört, muss es früh versorgt werden.
Was ist früh?
Früh im ersten Lebensjahr mit dem Implantat. Ja.
Wow.
Das hätte man nicht zu denken gewagt vor in der Zeit, wo wir angefangen haben. Aber wir operieren jetzt Babys auf beiden Seiten. Im ersten Lebensjahr, 7., 8., 9. Monat. Es ist ganz simpel, weil das Gehirn ist ein Computer, der alles lernt, was man ihm anbietet. Und es akzeptiert das Implantat als quasi das eigene Ohr sehr früh und mit einer Qualität, die es beim Erwachsenen nicht gibt. Das Kind kommt mit dem Implantat, wenn keine Zusatzschäden da sind, wenn nur das Hören schlecht ist, quasi zurecht wie mit dem eigenen Ohr, wenn es früh implantiert wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Im zweiten Jahr geht es noch sehr gut. Im dritten Jahr können die Kinder nicht mehr so gut werden, wie wenn sie es im ersten Jahr kriegen. Und ab 5, 6 ist es überhaupt dramatisch schlecht. Wir haben das alles erlebt, weil wir früher die Kinder nur im 5., 6. Lebensjahr implantiert haben.
Wann haben sie begonnen, früher zu implantieren?
Naja, das hat sich wir haben mit den guten Implantaten von Medell in den 90er Jahren erfreulicherweise früh beginnen können, wo wir dann gesehen haben, das ist jetzt wirklich ein Implantat, wo der Patient echt hört. Davor, vor den 90ern, war das eher eine Unterstützung für Lippenlesen und war halt eine erste Prothese, wo man sehr froh war, dass man die hatte. Aber Anfang der 90er, wir haben da im 9AKH 93 begonnen, war ein richtiger Durchbruch. Das waren die modernen Implantate mit den schnellen Stimulationsraten. Und da haben dann die Patienten, was wir nicht glauben konnten, bei der Erstanpassung plötzlich alle Zahlen verstanden. Das war für uns wie ein kleines Wunder. Ja?
Wow.
Da haben wir gesagt, jetzt haben wir wirklich was Gutes in der Hand. Und das war dann der Schritt zu den Kindern. Natürlich wurden diese Kinder dann grundsätzlich an der Klinik betreut mit ihrem Hörschaden im Sinne einer Förderung mit der Logopädin, Hör- und Sprachtherapie. Und die guten Logopäden konnten das auch sehr weit quasi vorantreiben, dass auch hörgestörte Kinder, die schon ein Implantat gebraucht hätten, doch noch mit einem guten Training sehr weit gekommen sind. Aber über die Jahre haben wir dann gelernt, dass Implantat, dann war es einmal das zweite, dritte Lebensjahr. Man musste ja auch mit der Operation und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, das im ganz kleinen Babyalter zu operieren. Und auf beiden Seiten, das war dann ein Lernprozess. Aber eigentlich kann man sagen, seit 2000 ist es eine Regel, das Kind so früh wie möglich. Ja? Und so früh wie möglich heißt ja, es muss diagnostiziert sein. Das ist ja gar nicht, da braucht es schon ein halbes Jahr dazu. Zur Diagnose muss dann diese Audiometrie, die man aus Hirnstammaudiometrie quasi machen kann, wo das Kind schläft, aber auch aus Freifeldaudiometrie. Und es muss eine Hörgerätanpassung versucht werden.
Ach.
Und man muss auch verstehen, es ist leider in der Medizin immer alles kompliziert, dass eine Reifungsstörung vorliegen kann. Es kann einmal sein, dass die Nervenbahnen im Gehirn, ganz selten ist das, aber langsamer reifen und dass bei dem Kind alles angelegt ist, aber es hört in den ersten Monaten noch nicht so, wie es soll. Und da gilt es dann wirklich genauer abzuwägen und sicher zu sein, okay, da gibt es wirklich keinen Fortschritt, das Kind ist taub, bleibt taub. Also man darf es auch nicht übertreiben in die andere
Richtung. Wie lange wartet man da?
Weil sagen, naja, man braucht warten? Sozusagen dieses erste Lebensjahr. Meistens okay. Sind wir dann mit der Diagnostik 7., 8. Monat fertig und dann wird es mit den Eltern besprochen, ohnehin schon mehrfach davor und dann kommt es meistens zur Implantation.
Jetzt haben wir hier so ein Modellimplantat liegen. So, haben Sie das vor der OP auch?
Ja, das ist das, was eigentlich den Chirurgen quasi, was der gerne herzeigt, weil das ist das, was der Patient eingesetzt kriegt. Also Sie sehen, es ist eine sehr lange Elektrode. Ja. Die ist eigentlich auch dafür gebaut, dass sie mit dem Alter mitwachsen kann. Das heißt, sie wird so spiralig, wenn ich das so vorzeigen darf, so spiralig gewunden in den Knochen eingelegt, da hinterm Ohr. Mhm. Und dann kann sich das mit dem Knochenwachstum auch ausdehnen. Es ist gut zu sehen, dass wir hier an der Spitze 30 mm haben, die wir da in so eine kleine Öffnung von 1 mm bohren wir diese Schnecke auf und dann müssen wir das
installieren. Wenn ich Sie mal, das wäre dann hier so ein Schnitt da?
Ja, das ist so ein kleiner Schnitt hinterm Ohr, wo man nicht sieht, das ist gar kein Problem. Okay. Und man geht dann hinterm Ohr, macht man diesen Knochen auf und dann kann man schon quasi das Mittelohr von der Rückseite erreichen und dann muss man eben diese ganz kleine Öffnung in die Schnecke bohren. Das ist mitunter ein bisschen schwierig, wenn es Verknöcherungen oder so weiter gibt. Und muss diese 30 mm durch eine 1 mm im Durchmesser haltende Öffnung inserieren. Das ist halt die Herausforderung, aber das.
Bei kleinen Kindern, bei Babys wahrscheinlich größere Herausforderung als bei Erwachsenen?
Erfreulicherweise, da hat die Natur sehr geholfen, ist eigentlich das Ohr, ich habe zwar mitwachsen gesagt, aber ist das Ohr bei der Geburt schon sehr groß, das Mittelohr. Ja, es ist fast so groß wie beim Erwachsenen. Nur die Distanz zwischen dem Knochen da hinten und dem Mittelohr, die verschiebt sich ein bisschen, weil der Kopf größer wird. Das heißt, deshalb ist diese Elektrode so auch gewunden eingelegt, dass sich die quasi mit dem Wachstum mit ausdehnen kann. Aber erfreulicherweise, das Trommelfell, die Gehörknöchelchen und auch die Schnecke, die sind schon sehr groß bei der Geburt. Es besteht eine große Differenz grundsätzlich unter den Personen, unter den Patienten. Es gibt ganz kleine Schnecken, die sind vielleicht 25 mm lang. Es gibt sehr lange, die sind 35 mm lang. Das gibt's. Aber bei der Geburt, erfreulicherweise, das ist ein Glück für uns, muss man sagen, und für die kleinen Kinder, schon fast so groß wie beim Erwachsenen.
Wie lange dauert so eine OP?
Eine gute Stunde, reine OP-Zeit. Wir machen aber viele Tests bei der OP. Wir wollen ja gleich überprüfen, ob das, was wir machen, auch wirklich gut funktioniert.
Das wird während des Prozesses.
Qualitätskontrolle und Evidenz natürlich. Okay. Und wir können einen sehr einfachen Test machen. Erfreulicherweise sehen wir da im Mittelohr so eine kleine Muskelsehne, die, wenn es zu laut wird, jetzt normalerweise sich zusammenzieht, dass das Trommelfell ein bisschen versteift wird.
So direkt
funktioniert das? Ja, das können wir normal mit Apparaten von außen messen, was diese Sehne macht. Aber bei der Operation sehen wir sie. Das ist dieser Stapedius-Reflex, heißt das. Diese Stapedius-Sehne, die sieht man. Und wenn wir das Implantat eingelegt haben und wenn es richtig liegt, dann machen wir unterschiedliche Tests, ob das Implantat funktioniert und auch, ob dieser Stapedius-Reflex funktioniert. Das heißt, da wird das Implantat angesteuert. Der Patient hat einen Höreindruck im Schlaf, das geht schon über die Hörbahn, da können wir alles überprüfen, ob die Hörbahn quasi über den Hirnnerven und alles funktioniert und dann sehen wir, dass diese Sehne sich bewegt und dann wissen wir, alles ist gut gemacht, alles wird funktionieren.
Was ist, wenn die Sehne sich nicht bewegt?
Das ist eine sehr gute Frage, erfreulicherweise. Funktioniert jetzt fast immer. Schuld hat immer der Techniker, sage ich.
Ist der Techniker eigentlich bei der OP
dabei? Ja, der kommt dann dazu, weil der braucht quasi den Laptop, wo die ganze Implantat-Infrastruktur und Elektronik gespeichert sein muss. Und wir müssen spezielle Maßnahmen treffen, dass der Patient nicht ganz entspannt in der Narkose liegt. Also diese Relaxierung müssen wir aufheben, dass der Muskel sich bewegen kann. Okay. Aber das haben wir gelernt. Und üblicherweise funktioniert es. Wenn es einmal nicht funktioniert, dann gibt es mehrere Gründe. Es kann mal sein, dass diese Sehne bei Erwachsenen jetzt schon verknöchert ist oder dass eine Grunderkrankung war, dass der Reflex schon früher nicht funktioniert hat. Es ist nicht Panikstimmung, wenn es nicht funktioniert.
Okay. Aber könnte theoretisch das Gerät auch irgendeinen Defekt haben und man wechselt es dann aus, weil der Techniker auch da ist?
Das überprüfen wir schon mehrfach. Wir überprüfen auch quasi diese Telemetrie, das ist die Gerätfunktion. Mhm. wie der Strom abgegeben wird. Und wenn das Gerät quasi einen Defekt hätte, das muss der Techniker schon einmal, bevor er es uns in die Hand gibt, überprüfen.
Okay.
Das muss vor Ort sein, weil es wäre der Albtraum, wenn man ein nicht funktionstüchtiges Gerät einsetzt. Nicht, das darf in der Medizin nicht wirklich passieren. Aber natürlich nichts ist 100%. Aber mit den vielen Überprüfungen, die wir machen, ist es eigentlich, glaube ich, in den mehreren Tausend, die wir jetzt schon gemacht haben, insgesamt in Deutschland und in Wien, eigentlich nie passiert, dass ein defektes Gerät eingesetzt wurde. Und wenn wir den geringsten Zweifel nur haben, es könnte mal was nicht sein, dann nehmen wir ein anderes. Mhm. Muss die Firma zurücknehmen und austauschen. Aber es darf nicht wiederverwendet werden. Wenn es einmal in einem Patienten war, muss es entsorgt werden.
Also 1977 war der Start der Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit der Universitätsklinik und auch mit Medell, diese permanente Mehrkanal-Cochlea-Implantate einzusetzen, 1977. Ja. Das heißt, es ist eine sehr hochprofessionelle, wertschätzende Verbindung, ja, weil ihr werdet wahrscheinlich auch abgesehen des OP-Saals miteinander kommunizieren und dann an der Feilung dieses Produkts auch arbeiten,
oder? Die Forschung ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil unserer gesamten Klinik. Wir haben natürlich Kopf- und Halschirurgie und Onkologie und vieles, aber das Ohr ist eigentlich der angestammte Schwerpunkt der HNO. Die HNO hat sich von der Otologie, von der Ohrforschung eigentlich entwickelt. Die anderen Bereiche sind später dazugekommen und die Ohrforschung ist natürlich ganz schwerpunktmäßig in den 80er Jahren, kann man sagen, durch das Cochlea-Implantat vorangetrieben waren. Man kann sich nicht vorstellen, wie schlecht diese Kinder davor versorgt waren. Die Ärzte konnten ja nichts tun.
Ja.
Das heißt, diese Kinder, die nicht gehört haben, die waren beim Arzt und er hat sie halt untersucht, aber letztendlich aus Frust wenig machen zu können. Hörgeräte hat man versucht, aber die Gene bei den hochgradig Schwerhörigen nicht mehr. Mhm. Waren diese Kinder ganz grob vernachlässigt. Es gab keine wirklich gute Förderung. Das war auch nicht etabliert landesweit. Es gab keine Strukturen für hörgeschädigten Pädagogen. Das ist alles erst mit der Implanttechnologie entwickelt worden, weil man zum ersten Mal gesehen hat, ja, jetzt kann man denen helfen. Und dann waren natürlich viele Parallelentwicklungen da und es war auch finanzierbar.
Das war Mitte der 80er?
Ja, da hat das wirklich begonnen, im großen Stil in Europa eine Förderung für die Hörgeschädigten, die es davor nie gab. Und das ist alleine dem Implantat zu verdanken.
Wie sieht denn das Operationsrisiko jetzt im Rahmen dieser Cochlea-Implantation aus? Wenn Sie jetzt da Eltern vor sich haben, die so ein ganz kleines Baby haben, und ihnen quasi das Baby anvertrauen, was sagen Sie denn denen?
Gott sei Dank minimal, muss man sagen. Es klingt zwar so wie ein Schlagwort, aber ich sage mit ruhigem Gewissen, das ist weniger gefährlich als eine Mandeloperation. Mhm. Weil es eine Mandeloperation im Kleinkindesalter wirklich bedrohlich ist durch die Nachblutung. Und das gibt's hier eigentlich nicht. Wir haben schon, bei den Babys ist es eine ganz andere Dimension, den Blutverlust quasi zu beachten, weil die haben ein Fünftel des Blutvolumens von einem Erwachsenen. Das heißt, wenn ein Erwachsener einen Liter Blut verliert, ist das quasi gar nichts. Wenn das bei einem Baby ist es schon fast alles. Das heißt, man muss, wenn man die Operation vor allem beidseits macht, muss man wirklich das ganz trocken und sauber und ohne Blutverlust operieren, weil es soll ja keine Bluttransfusion stattfinden. Das will man vermeiden. Also, aber das medizinisch-technische mit dem Mikroskop und diese feine Arbeit, die ist trainiert. Das machen nur Operateure, die das laufend machen. Die Ohrchirurgie, die viele hunderte Operationen gemacht haben. Und die können das dann.
Wie viel haben Sie schon gemacht?
Es waren in Frankfurt in etwa 500, in Wien noch einmal so knapp 1000, ja.
Sehr gut. Dieses Cochlea-Implantat, wenn man das so sieht, das wird ja in Österreich bezahlt. Also der Staat Österreich übernimmt die Kosten.
Ja, wir haben eine gute Versicherungsstruktur.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern.
In Europa, Deutschland, Österreich und so weiter wird es eigentlich von den Kassen voll gedeckt. Da muss man sehr froh sein darüber, weil sonst wäre das nicht einfach finanzierbar für die Betroffenen. Jeder, der es wirklich hier braucht, der ganz taub ist, hat ein Recht, es zu bekommen. Und über die Leistung der Spitäler verknüpft mit der Refundierung von den Krankenkassen wird es finanziert.
Wie viel Prozent bekommt man dazu, dass man hören kann? Wenn Sie jetzt sagen, es gibt so Abstufungen, ab 70% oder?
Wortverlust, habe ich gemeint. Ja, Tonverlust, sagen wir haben über die Hörgeräte gesprochen, jetzt über die Implantate, da reden wir jetzt einmal von 80% Tonhörverlust. Mhm. Da wird es dann wirklich zum Implantat. Also 70% ist die Grenze, da kann man eine Zeit lang noch Hörgerät versuchen, 60, 70%. Bei 80% weiß man, es muss das Implantat werden. rein für die Töne schaut die Kurve perfekt aus. Wir haben 80% Verlust und dann nach Anpassung ist die Kurve oben bei 10-20%. Also vom Gefühl her hat der Patient quasi von gar keinem Gehör mehr ein völlig vollwertiges Gehör, wenn man jetzt rein die Töne misst. Aber die Töne sind nur ein Teil von der Geschichte. Dass wir Töne gut hören, ist schön, aber ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen verstehen, kommunizieren und wollen hören, wenn ein bisschen Hintergrundprobleme sind. Und da schaut es schon anders aus. Da ist ein schwerer Test der Wortverständnistest. Da kommen wir in etwa von 0 oder von 10% auf 60-70% bei den sehr guten Patienten. Mhm. Bei den durchschnittlicheren Patienten auf 50-60%. Beim Satzverständnis, der ganze Satz ist leichter zu verstehen. Ja? Weil auch wenn man Bruchstücke hört, versteht, kann man den Satz wiederholen. Da kommt man gut auf 100%. Wie erwähnt, damals dann schon oft bei der Erstanpassung.
Wow.
Das ist schon sehr gut. Das ist wirklich was, wo wir gesehen haben in den 90er Jahren, das ist nicht nur eine Prothese, wo es vielleicht ein bisschen was dazukommt und die Leute vielleicht ein bisschen besser Lippen ablesen können, sondern das ist wirklich ganz was anderes. Das ist ein völlig taubes Kind, das in die normal hörende Gesellschaft kommt, das später studieren kann, mit dem Handy telefonieren kann und in einen Regelkindergarten geht, in eine Regelschule. Das ist das alles, was man anstrebt. Natürlich bedarf es einer Hörförderung, wenn es nicht so gut wird. Das wäre ein großer Fehler. Aber das Ziel muss sein, dass das Kind in einen regulären Kindergarten geht. Dann haben wir es gut gemacht. Dann war es rechtzeitig, dann haben die Eltern gut aufgepasst und die Ärzte gut gearbeitet und dann natürlich in eine Regelschule. Ganz normal, wie die anderen Kinder auch.
Da gibt es dieses wunderbare Video auf YouTube, wo das Baby, das mehrere Monate alt ist, zum ersten Mal die Stimme der Mutter hört.
Ja.
Und das ist schon sehr, sehr ergreifend, wenn man das sieht.
Ja, das ist für die Mütter unvorstellbar.
Welches Schlüsselerlebnis hatten denn Sie? Da gibt es doch sicher viele bei 1000 OPs.
Ja, natürlich. Also in der Anfangszeit, da waren es eher natürlich die größeren Erwachsenen, weil die Kinder sind erst dann in den 90ern gekommen. In der Anfangszeit die Erwachsenen, wenn dann ein Erwachsener da war, der gesagt hat, jeden Satz nachgesprochen hat, da war man dann schon so richtig mal beeindruckt. Dann haben wir damals auch Videos gemacht von einem Erwachsenen, der hat, glaube ich, am Bahnschalter gearbeitet. Und wir haben uns das mal direkt angeschaut vor Ort. Der hat dort ganz normal, war ganz taub, konnte jahrelang nicht arbeiten und hat dann dort wieder Karten verkauft und hat einfach kommuniziert. Das war schon schwer beeindruckend. Aber natürlich, die Emotionen sind ganz stark bei den Kindern.
Ja, fällt Ihnen da ein Beispiel ein zum Beispiel?
Also, gerade jetzt haben wir ein Kind, wo es halt im Ausland nicht funktioniert hat, so das Ganze. Aber gar nicht nur alleine wegen der chirurgischen Technik. Wir haben schon das Implantat entfernt und haben dann ein neues gemacht. Und die Eltern waren schon verzweifelt. Das Kind ist schon ein bisschen älter jetzt. Und der hat dann wirklich jetzt zum ersten Mal, das ist bei der Erstanpassung, muss man ja ganz vorsichtig anfangen. Da wird das einmal ganz leicht nur eingeschaltet, weil man muss sich vorstellen, das Kind hat jetzt, sagen wir mal, einige Jahre gar nie gehört. Mhm. Jetzt kommt da irgendwas an, das ist ja total bedrohlich für das Kind. Mhm. Das weiß ja überhaupt nicht, wie es das zuordnen soll. Und dann den Gesichtsausdruck von dem Kind zu sehen, wenn das Kind zum ersten Mal innehält, ja, wenn der Techniker da quasi auf den Knopf drückt und dann schickt man ein ganz kleines Signal und dann schauen sie so. Mehr ist ja am Anfang nicht. Ja? Mhm. Dann reagieren sie. Und das ist schon schwer beeindruckend. Dann weiß man, jetzt kommt es zum ersten Mal in seinem Leben wirklich an dort. Und das geht dann, das braucht mitunter schon Wochen, Monate, dass man quasi immer stärkere Energien und dann das richtige Hören dem Kind einmal akzeptabel macht. Mhm. Weil es ist ja ganz was Fremdes. Das Kind lebt ja in seiner stummen Welt und findet das als normal natürlich.
Kennt es nicht anders
und kommt jetzt, wird mit irgendwas konfrontiert, was eine Bedrohung ist. Und das muss man mal überwinden, aber der Blick in den Augen der Kinder, wenn sie dann innehalten und reagieren, das ist schon ganz was Tolles. Da merkt man, dass es ankommt. Das, ja, war
dass
auch alles
was
nicht
richtig
so selbstverständlich.
Hat.
Ja. Also wir hatten ja, muss man nicht vielleicht so sehr ausholen, aber es gab ja auch sehr viele in der Anfangszeit, die total gegen uns waren von den Hörgeschädigten, die nichts zu tun haben wollten mit den Implantaten.
Also, die gibt es nach wie vor.
Ja, aber jetzt kaum noch. Aber damals muss man sagen, also ich erinnere mich, Paris ist ja die Stadt der vielen Demonstrationen, wo das viel schneller und intensiver geht. Da ist mal bei einem Kongress eine Gruppe Hörgeschädigter reingelaufen in unser Kongresszentrum Und meine, sie haben uns nicht angegriffen, aber sie haben so Trillerpfeifen gehabt, so ganz laute, die wir nicht aushalten. Und sie haben sie natürlich toleriert und die haben uns verjagt aus dem Zentrum. Und es war auch, es war ein Makaha bei den ersten Vorlesungen, die wir gemacht haben, richtige Streitgespräche. Man hat gesagt, ja, was ihr da macht, dass ihr die Kinder hörend macht, das ist nicht das, was wir wollen. Und es ist extrem gefährlich und die Kinder werden das nicht überleben, so wie man es damals gesagt hat, wenn die Eisenbahn zu schnell gefahren ist, über 50 km/h. Es waren totale Pessimisten und Skeptiker. Und es waren dann unsere implantierten Patienten, die dann mit uns in den Reihen gesessen sind und die uns unterstützt haben, gesagt haben, jetzt hört's da auf, andauernd, quasi das so aggressiv abzulehnen. Wir sind froh, dass wir es haben. Das waren die Erwachsenen, die die ersten Pioniere waren in Wien und die die modernen Implantate hatten und gut hören konnten. Und die haben uns dann unterstützt und dann ist es langsam gekippt. Dann mittlerweile wird praktisch jedes Kind, also die Eltern oder die Großeltern bringen die Kinder und die kriegen das Implantat, weil die hörende Welt ist mal eine Bereicherung, das kann man nicht wegleugnen.
Also eine Welt ohne Hören ist ja eigentlich unvorstellbar.
Man muss allen Respekt haben, natürlich für die Gehörlosen, die das nicht wollen und vielleicht auch im Erwachsenenalter, wenn sie von Geburt an taub sind, nicht mehr kriegen können. Und das muss man wirklich respektieren, dass das eine eigene Welt ist und die darf man nicht eindringen, die darf man auch irgendwie nicht versuchen umzuändern. Und man darf letztendlich auch, wenn es ist ja die Entscheidung der Eltern, ob das Kind implantiert wird. Wenn beide Eltern gehörlos sind und sie sagen, dieses Kind wird nicht implantiert, muss es jeder akzeptieren. Es hat der Arzt nicht die Berechtigung, das quasi umzudrehen. Aber was manchmal passiert ist, dass halt die Eltern sich ein bisschen zurücknehmen und die Großeltern dann kommen und sagen, wir wollen jetzt das Implantat. Mhm. Aber das war am Anfang sehr heikel. Da haben wir sehr, sehr viel durchstehen müssen und waren auch schon ein bisschen verunsichert, wie wir da angefeindet werden. Aber das ist bei allen großen Dingen so. Es gibt in der Anfangsphase gibt's immer auch Gegner.
Aber das war weltweit, also nicht das nur bei uns in Österreich,
ja, wenn Sie sagen in Paris. So, aber wir haben es intensiv in Österreich erlebt, ja.
Ja, aber das hat abgeflaut, das ist jetzt besser.
Ist jetzt gar kein Thema mehr. Es gibt quasi also Demonstrationen gegen Implantate, gibt es alles nicht mehr.
Wollen wir noch kurz nach der OP besprechen, wie die Zeit danach ist. Sie haben gesagt, es wird langsam herangetastet an die Töne. Wann beginnt man denn da? Lasst man das Kind mal nach der OP mal einheilen, 3-4 Wochen? Oder ja. wie schaut da der Prozess aus?
Sehr früh. Okay. Früher haben wir 6 Wochen gewartet, dass mit Ja nicht mit Schmerzen verbunden ist und so weiter. Jetzt versuchen wir schon nach 2 Wochen. Man kann es nicht erwarten, alle wollen. Das ist halt auch der Zeitgeist nicht mehr. Also sobald die Wunde verheilt ist und da kein Wundsekret und so weiter mehr ist, man sieht, das ist schön abgeheilt, dann versucht man nach 2 Wochen schon die erste Anpassung. Ab da ist man dann sehr langsam. Ja?
Okay.
Das heißt, da gibt's mal, da lernt das Kind einmal eigentlich, das überhaupt einmal nur zu tolerieren, dass dieser äußere Prozessor hier dann da magnetisch hält. Das ist ja schon mal die erste Aufgabe, dass das Kind dann nicht dauernd runternimmt und wegschmeißt und so weiter, ohne Impuls. Ja? Das ist einmal schon für die ersten Wochen schon einmal einiges. Ja? Und dann wird bei jeder Sitzung mit dem Techniker und mit der Lokopädin halt werden Töne angeboten. Und da wird die Reaktion des Kindes überprüft und dann wird die Hörschwelle eingestellt. Das Gerät muss ja so programmiert werden, dass es quasi für den individuellen Hörbedarf des Kindes angepasst wird. Und das passiert, sagen wir, in den ersten 2 Monaten. Mhm. Und wenn man dann weiß, das ist die Hörschwelle, das Gerät ist fix eingestellt, na, dann geht es ans Hör- und Sprachtraining. Nicht? Mhm. Dann fangen die Kinder mit 1 Jahr bei 0 an, aber das ist nicht viel. Das 1 Jahr holt man sehr gut auf, weil ja das Sprachhörvermögen im ersten Lebensjahr ja sonst auch noch nicht ausgebildet ist. Es beginnt zwar schon mit Plappern und so weiter, aber wirklich sprechen ist erst dann im 2. Lebensjahr. Das heißt, die Kinder holen das sehr schnell auf und eigentlich sollte am Ende des 2. Lebensjahres das Kind schon so gut sein wie die Normalhörenden.
Das Gehirn spielt ja auch eine wichtige Rolle, ganz entscheidende Rolle. Das Gehirn lernt dazu, Sie haben es eh vorher schon ein bisschen angesprochen. Können Sie uns da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das Ohr ist ja ein ganz einfacher Tonüberträger. Ja, ist eigentlich ein simples Organ, das nichts anderes macht, als bestimmte Frequenzen, Lautstärken und Zeitfenster zu übertragen. Ja? Okay. Die Zeit ist ganz wichtig, die Zeitauflösung, weil wenn wir einen Stopp haben nach einem Ton, dann ist durch den Stopp ist quasi die Silbe geformt. Ja? Und, aber diese 3 Funktionen werden quasi an das Gehirn geliefert. Aber das Wort Verständnis, das Wort zu erkennen, macht alleine das Gehirn. Und das ist die Hauptaufgabe der Arbeit natürlich bei den Erwachsenen und bei den Kindern, dass das Gehirn quasi die Hörbahnen des Gehirns so heranreifen wie beim Normalhören. Dazu braucht es eben das Implantat und ein laufendes Training, dass diese Hörbahnen benutzt werden. Die haben wir beidseits, die kreuzen in der Mitte, gehen an beide Gehirnhemisphären. Und da ist die meiste Arbeit notwendig. Und das ist natürlich auch, jetzt bei den Erwachsenen kann man das besser differenzieren, individuell ganz unterschiedlich. So wie man einer schnell Klavier spielen lernt und ein anderer braucht sehr lange. Kann einer schnell hören lernen, wieder hören lernen oder andere müssen viel trainieren. Das ist einfach ein Training von Nervenbahnen. Das Gehirn ist ein Computer, das, was er laufend wiederholt, kann er. Es bilden sich Synapsen, Querverbindungen aus, die immer wieder das abbilden, was ablaufen soll. Ja? Das heißt, wenn die Hörbahn immer benutzt wird, dann wird diese Hörbahn auch verstärkt. Das heißt, die Querverbindungen zwischen den Nervenbahnen bilden sich besser aus. Und das muss passieren. Das hat einer, der in der Kindheit jetzt einen Sport schon lernt, auch ganz ausgeprägt. Er hat seine motorischen Neuronen mit den Synapsen jetzt für, weiß ich nicht, Tennis spielen, sehr gut ausgeprägt. Wenn man sein Erwachsenenalter lernt, können die nicht mehr so fest vernetzt werden, wie das im Kindesalter gelingt. Und beim Hören ist es noch sensibler, weil wir so eine Phase der Prägung haben in den ersten zwei Lebensjahren und diese Zeit darf man gar nicht versäumen. Tennis spielen kann man schon noch mit 5 auch lernen, sehr gut, ja. Weltklasse werden, aber hören muss man eigentlich in den ersten zwei Lebensjahren, maximal 2,5, 3, aber da muss man das lernen. Das ist genetisch geprägt.
Spannend, das mit
ja,
dem Gehirn.
Also ja, das ist leider, das mussten wir auch mühsam lernen. Wir haben ja in der Anfangszeit auch noch Implantate gemacht bei Taubgeborenen, dann mit 20, wenn eine Mutter ihr Kind hören wollte. Obwohl sie taub war, wollte sie ein Implantat, weil sie natürlich, weil wer will denn nicht das Schreien vom Baby hören, ist ja wohl eh klar. Aber es hat sich nicht wirklich dann bewährt. Diese Mütter konnten zwar Telefon, Glocke und Baby hören, aber sie haben kein Sprachverständnis entwickeln können, weil diese Bahnung ist wirklich dezidiert, wenn es von Geburt an ist, ist die dann nicht mehr machbar nach dem 6., 7. Lebensjahr und mit 20 sicher nicht mehr. Und die haben nie Wortverständnis gehört. Und das waren dann die Patienten, die haben natürlich ja gesagt, ja, wir tragen das Implantat ja eh gerne, aber es hat nicht gestimmt. Sie haben es dann eingesteckt gehabt und wenn sie gekommen sind zu untersuchen, haben sie es draufgegeben. Das kriegt man dann über die Jahre erst langsam raus. Dann hat man natürlich ab einem gewissen Zeitalter hat man aufgehört, jemanden zu implantieren, wo man weiß, der wird das nicht benutzen, weil das ist ja dann eine unnötige Operation. Und es wären eigentlich Erwachsene, wenn sie von Geburt an taub sind, nicht mehr implantiert. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, muss man sagen. Eben gerade vielleicht, für, dass man Kinder hört oder so, aber die sind auch nicht so Dauerbenützern geworden, diese Patienten. Weil das, was der Mensch will, ist Kommunikation, Energietransfer zwischen zwei Personen. Und das geht leider nur, wenn man es im ersten in den ersten Lebensjahren macht.
Wow, so kurz ist die Zeitspanne eigentlich.
Leider.
Ne?
Also ich dachte, das geht länger. Das weiß man. Die Prägung kennt man ja von der Forschung. So wie Enten Muttertiere erkennen und so weiter, gibt es eine Prägungsphase und auch das Hören hat eine Prägungsphase. Eine Phase der Prägung, wo unbedingt der Höreindruck kommen muss, dass die Synapsenbildung stattfindet. Und dann ist sie leider unwiderruflich verloren.
Das geht sehr schnell,
passt ja eigentlich nicht ganz zur sonstigen motorischen und weiteren Entwicklung, aber leider ist es bei diesem wichtigen Sinnesorgan so gegeben.
Und auf das muss man erst im Laufe der Zeit draufkommen.
Natürlich,
ne? Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Cochlea-Implantathersteller wie Medell mit euch zusammenarbeiten.
Unbedingt, ja.
Solche
ohne
Sachen.
Die Vernetzung und die Forschung.
Gibt es da auch immer so eine Feedback-Runde nach den OPs? Sagen,
die Finanzierung, nicht? Es ist ja erst durch die Implantate ist viel Geld in die Ohrforschung gekommen. Das von den Firmen natürlich an die Universitäten quasi da übertragen wird und erst dadurch ist diese ganze, auch die klinische Versorgung der Patienten, die Frühförderung und das Hörtraining und so weiter alles möglich geworden und die gesamte Forschung ist eigentlich nur durch das Implantat wirklich gut in die Gänge gekommen. Ich sagte ja, davor gab es das nicht wirklich. Die Hörgeschädigten waren eigentlich unbetreut und die Ärzte haben sich wenig gekümmert, wahrscheinlich auch teilweise, weil sie sich überfordert gefühlt haben, nichts tun konnten. Und das war eine wirklich schlechte Zeit. Das hat sich total geändert, nur durch das Implantat.
Sie waren ja bei sehr vielen HNO-Kongressen.
Ja.
Es wird jetzt langsam wieder kommen, nehme ich
ja,
an, oder? Wann geht's los?
Im September sollten wir wieder den österreichischen HNO-Kongress haben.
Da tauscht man sich ja auch international aus. Wie ist Österreich aufgestellt? Sind wir da führend?
Sehr gut. Also man muss sagen, da das Ehepaar Hochmeier quasi die Entwickler und Inhaber der Firma Medell zu den Pionieren gehörte in der Entwicklung der Implantate, sehr, sehr früh, eben in den 70er Jahren, da gab es also in ganz Deutschland kein Implantat und auch kaum in anderen Ländern. Also da war es eins der wenigen Dinge, die sich von Österreich in Europa weiterentwickelt haben. In einzelnen Bereichen ist dann auch in Europa viel in die USA getragen worden. Es hat in den USA schon auch früh Implantate gegeben, das muss man sagen. Aber Österreich im Herzen Europas war ganz vorne mit dabei. Vor meiner Zeit.
Sie hören Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben. Unser Gast heute, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Stöttner. Jetzt weiß ich auch, dass Sie gerne Musik spielen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Sie jammen ganz gern. Ja. Und was für Musikinstrumente spielen Sie?
Das soll man jetzt nicht übertreiben. Als Hobbymusiker ist immer die große Gefahr, dass man mit seinem Hobby die anderen nicht nur erfreut. Und das darf nicht passieren, ja. Also,
bisschen Klavier.
Ich liebe Musik, bisschen Klavier und bisschen Saxophon, ja. Also, wir hatten immer so eine Weihnachtsfeier, wo es irgendwie immer Fahrt war. So für mein, ich habe immer dieselbe Rede gehalten. Ich bin ja glücklicherweise lang Klinikvorstand schon. Jahrzehnte und es war auch schon in Frankfurt so und ich habe mir immer gedacht, es kann nicht sein, dass diese Weihnachtsfeiern da immer, dass man eine Rede hält und alle sitzen und schauen waren. Und dann haben wir uns gedacht, so, es muss was Musikalisches rein.
Ah, okay.
Und es hat am Anfang, der erste Überraschung, das war ein wirklich phänomenal, weil da haben wir diese ganze Bandsagen aufgebaut und dann habe ich halt die Musiker, die da waren, alles Kollegen, mal vorgestellt und dann habe ich gesagt, ja, der Pianist ist nicht da, darum muss ich heute selber spielen, haben alle gelacht und dann hat es begonnen und so haben wir unsere Weihnachtsfeier unterhaltsam gemacht. So ist es nicht mehr und nicht weniger.
Wie wichtig ist Musik für uns?
Ja, extrem wichtig. Ist eine Ausdrucksweise der Emotion. Ohne Musik kann man sich ein Leben gar nicht vorstellen. Musik ist immer, am liebsten sage ich, Musik ist immer wahr. Das gesprochene Wort ist, wenn man es philosophisch hinterfragt, hat immer auch einen Hang von Manipulation und dadurch Unwahrheit. Ja? Auch wenn man sich bemüht, redlich immer die Wahrheit zu sprechen, aber man ist doch in irgendeiner Form mit dem gesprochenen Wort, irgendwo ist man immer ein bisschen manipulativ. Das ist Musik nicht. Musik ist grundsätzlich eine akustische Information mit einem ganz reinen, hohen Wahrheitsgehalt, den man sich hingibt und dem man absolut vertrauen kann und der einem viel Lebensgenuss und Freude bieten kann.
Ich glaube, das ist Ihr Zitat, oder? Ohne Musik wäre das Leben fad, langweilig?
Ja, kann man in jedem Fall sagen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Also nur reden zu halten bei irgendwelchen Feiern am Abend, ganz ohne Musik, das ist nicht denkbar.
Jetzt gibt es diese Wechselwirkung zwischen Musik und Hörvermögen. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, für Musiker ist es sicherlich nicht einfach, weil die natürlich einen ganz besonders hohen Höranspruch haben. Musiker, gerade von den letzten Tagen Patienten wieder gesehen, tun sich einmal sehr schwer mit Hörgeräten, weil ihr Gehör sehr defizil ist und das Hörgerät eben eine einfache Prothese ist, die eben gewisse Frequenzen gut übertragen kann, aber eben leider auch was überträgt, was man nicht unbedingt hören will. Und das stört Hörempfindliche oder Leute, die ein gutes Gehör immer gewohnt waren, die auf Details immer geachtet haben, stört das viel mehr als einen Durchschnittsmenschen, der halt quasi wahrnimmt, was in der Umgebung so passiert und ein bisschen was verstehen will, was gesprochen wird. Also Musiker tun sich am Anfang sehr, sehr schwer, aber erfreulicherweise haben wir schon viele Beispiele von Musikern, die also leider völlig taub waren und Implantate bekommen haben, aber ihr Instrument dann wieder aufnehmen. Ja? Mhm. Das ist erst mit den guten Implantaten möglich geworden. Auch Anfang der 90er hatten wir einen, der dann zum ersten Mal für uns, ich glaube, der hat Harmonika gespielt und gesagt hat, jetzt hat das wirklich wieder aufgenommen. Und wir haben auch jetzt in unserer Patienten-Community viele, viele Patienten, die Violine oder Klavier oder sonstige Instrumente spielen. Das funktioniert dann erfreulicherweise, Gott sei Dank, wieder sehr gut nach einer schweren Phase.
Wie kann man denn auf sein Gehör aufpassen? Ich sehe jetzt immer so viele Jugendliche, die den ganzen Tag mit Kopfhörern am Ohr unterwegs sind. Der Lärm neigen halt dazu, ein bisschen aufzudrehen.
Das Ohr ist von der Natur gebaut, ganz leise Geräusche, ein bisschen lauteres Rascheln von Blättern uns zuzutragen. Dafür hat sich die Natur gebaut. Es ist so sensibel, es kann eigentlich die körpereigene Molekularbewegung könnte es wahrnehmen, so empfindlich ist es. Mhm. Da schaltet aber das Gehirn aus, das, was wir nicht hören, brauchen die ganze Zeit, das wird vom Gehirn Gott sei Dank weggeblendet. Das Ohr ist unvorstellbar sensibel, wie gesagt, es könnte Schwingungen von Molekülen hören und es hat natürlich einen großen Toleranzbereich, aber was manchmal halt passiert dann bei 130 Dezibel, das ist die x-fach tausende Intensität, die da dem Ohr angeboten wird und wenn man das zu lange macht, ist es ein Problem. Lärm ist immer eine, oder Lärmschädigung ist immer eine Kombination von Lautstärke und Einwirkungsdauer. Mhm. Das heißt auch schon geringer Lärm. Maschinen, die so bei 60, 70 Dezibel laufen den ganzen Tag, das ist ein bisschen lauter, als ich jetzt spreche, oder wenn wir mehrere sprechen würden, die machen, wenn es täglich viele Stunden sind, auch einen Lärmschaden. Und hohe Lärmpegel, wie zum Beispiel Flugzeuglärm oder Industrielärm, der kann schon nach kurzer Zeit einen Lärmschaden auslösen. Da werden diese kleinen Haarzellen im Innenohr, die werden zunächst überfordert und die können sich leider bei Menschen nicht so wirklich gut regenerieren. Das heißt, wenn man die zerstört durch Schusslärm oder eben durch ohne Lärmschutz Arbeiten durchführend an Kompressormaschinen und so weiter, das zerstört man sich dann unwiederbringlich leider. Und das nimmt auch, wenn dann quasi die Lärmquelle schon weg ist, leider nimmt es dann noch zu. Mhm. Patienten haben meist ein lautes Ohrgeräusch und sind sehr unglücklich. Ja.
Beginnt das dann mit diesem berühmten Tinnitus?
Ja, beginnt oft mit dem Ohrgeräusch.
Ist das schon ein Zeichen, dass
also,
es anfängt?
Bei Lärmschaden ist ein Frühzeichen der Tinnitus, aber es hat nicht jeder, der Tinnitus hat, einen Lärmschaden. Das wäre muss man keine Angst haben. den Lärmschaden, den wissen die meisten, woher sie ihn haben. Nicht? Mhm. Aber in der Diskothek, wirklich als dort Arbeitender, viele Stunden, jede Nacht, führt zwangsweise zu einer Katastrophe. Das haben auch die Sänger in manchen Chören, haben Lärmschäden, obwohl die das besonders brauchen. Auch in prominenten Chören haben Sänger Lärmschäden, weil es mit vielen Instrumenten und mit dem Gesang von vielen Stimmen zu einer sehr starken Lärmbelastung kommt.
Ja, aber gar nicht in die Disco hin und wieder oder vielleicht zu einem Musikkonzert gehen?
Es hängt von der Zeit ab, nicht? Also ich kann ja in die Disco gelegentlich gehen.
Ja.
Wenn es zu viel war, merke ich am nächsten Tag meistens so ein leichtes Rauschen, so einen ganz leichten Tinnitus. Das ist klassisch nach der Silvesternacht, weil da waren noch ein paar Kracher dabei. Dann weiß ich, ich bin empfindlich. Die individuelle Empfindlichkeit ist ganz unterschiedlich. Manche haben Gene, die schützen vor dem Lärm. Also die können eigentlich öfter in die Disco und es passiert nichts. Manche sind sehr empfindlich, die waren nur zweimal, vielleicht ein bisschen zu lange. Und dann sind schon die ersten Anzeichen. Man muss in sich reinhören. Wenn man Symptome hat am nächsten Tag, dass alles so ein bisschen verwaschen ist oder dieses Geräusch da ist, dann weiß man, diese Disco war jetzt zu viel. Und da habe ich halt nächstes Mal, ich weiß auch nicht, entweder nehme ich einen kleinen, es gibt ja auch einen Lärmschutz, theoretisch, den man verwenden kann, wo man schon Musik durchhört. Es gibt ja auch Lärmschutz für Musiker, wo man bestimmte Frequenzen durchhört. Aber das darf halt dann nicht mein Hobby werden, wenn ich weiß, dass ich da genetisch eine Schwachstelle habe. Mhm. Genauso wie einer nicht, wenn er Trommelfell eine Schwachstelle hat, darf sein Hobby nicht Taucher werden. So darf auch jemand, der zu Lärmschaden neigt, nicht unbedingt jetzt am Schießstand jeden Tag stehen oder einen Beruf haben, wo er gefährdet ist. Das muss man leider auch ein bisschen steuern.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Was wünsche ich mir, dass alles so gut weiterläuft in der Medizin, wie es bis jetzt gelaufen ist, muss man sagen. Wir hatten natürlich jetzt die Pandemie-Problematik, das ist klar. Mhm. Aber ich wünsche mir, dass die Implantate natürlich immer kleiner, immer besser werden, dass wir immer besser auch Problembereiche versorgen können. Wir haben ja Patienten, die in den hohen Frequenzen ganz taub sind und in den tiefen Frequenzen noch gut hören. Die sind in einem Riesendilemma, weil mit dem Hörgerät funktioniert es nicht wirklich, weil für die tiefen Töne brauchen sie das Hörgerät nicht und für die hohen funktioniert es nicht mehr, weil sie dort ganz taub sind. Das heißt, da brauchen wir Speziallösungen mit modifizierten Implantaten, die wir trotzdem operativ einsetzen und dass der Rest, der vom Gehör noch da ist, den zu erhalten. Das haben wir auch schon über die Jahre vorangetrieben. Aber was wir brauchen, das ist dann die ganz moderne Technologie, wo wir dann Hören im Störgeräusch wirklich gut ermöglichen, auch mit Implantaten. Da sind wir noch weit davon weg, das muss man ehrlich sagen, mit Hörgeräten und auch mit Implantaten. Mit zwei Implantaten ist es besser und es gibt auch ein persönliches Erlebnis, wo ich bei einer wirklich lauter Musik einmal mit zwei Implantatträgern zusammen war, wo ich dann nichts mehr gehört habe und mir gedacht, es ist jetzt zu laut, ich sage jetzt nichts mehr. Die haben beide ihr Implantat zurückgetreten, haben sich weiter unterhalten. Da haben wir schon gedacht, ist schon interessant, wie man die Technik zum Vorteil ausnutzen kann. Aber grundsätzlich, das sind halt Einzelerlebnisse, wo man quasi ein bisschen durch Reduktion was wir nicht können. Wir können die Lärmquelle, die zu uns kommt, oder die Musik, wir können nicht zurückdrehen. Aber der Implantatpatient kann das. Er kann seinen Input quasi herunterfahren. Und da hat das geholfen. Da habe ich für mich gedacht, die beiden sind eigentlich fast besser dran als ich hier mit zwei Implantaten, weil sie sich weiter unterhalten können, was ich nicht mehr kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das Hören im Störgeräusch, wenn jetzt eine Konferenz ist und viele Leute sprechen, auch für Implantatträger ein Problem. Und da bedarf es dann quasi der letzten technischen Entwicklungen wie Artificial Learning und so weiter, dass quasi Hörkurven x-fach und tausendmal pro Sekunde ausgewertet und analysiert dem Gehirn quasi als vorgelernter Prozess angeboten werden, wo dann das, was nur das Gehirn kann, durch Konzentration sich zuzuwenden auf eine bestimmte Quelle, wo das dann ein bisschen abgebildet werden kann. Das wird die Zukunft sein. Der das schafft, quasi, dass er Hören im Störgeräusch gut ermöglicht, das geht natürlich in die Hirnforschung, aber das wird der größte Durchbruch sein, wenn es denn jetzt noch einen gibt. Wir haben viel erreicht, es gibt keine ganz Tauben mehr und die Leute können in normale Schulen so weitergehen, aber es gibt immer noch große Unterschiede, das muss man auch sagen, es wird nicht jeder ein Star-Patient, vor allem wenn er lange Zeit taub war oder wenn die Kinder ein bisschen spät dran sind und so weiter oder nicht gut gefördert, aber wenn es ein gutes Gehör im Störgeräusch gibt, das wird dann der endgültige Durchbruch sein, wie das Gehör dann quasi für den Patienten wieder hergestellt wurde.
Danke für die schönen Ausführungen. Gerne. So kann man sich wirklich viel darunter vorstellen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Zeit ist schnell vergangen,
ja. Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Stöttner, Dankeschön für Ihren Einsatz. An dieser Stelle muss man das auch mal sagen. Bitte passen Sie gut auf Ihr Gehör. Wir haben sehr viel gehört heute, sehr viel gelernt. Sind ja eigentlich einfache Tipps, gell?
Man muss es immer auf den Punkt bringen, denke ich, dass man es dann auch anwenden kann, die Ratschläge, die man von sich gibt. Es soll nicht immer eine große Vorlesung sein, wo das und das beleuchtet wird, sondern es muss das Verständliche, das man braucht für sein tägliches damit umgehen, das sollte rüberkommen. Da bemühe ich mich immer.
Danke vielmals. Gerne. Danke für Ihr Interesse. Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren bei Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ja, wenn ein Kleinkind zum ersten Mal innehält in seinen Bewegungen, wenn das Implantat aktiviert wird und wenn man im Gesicht des Kindes sieht, da ist jetzt ein Eindruck da, den es bisher nie gab, das ist schon sehr, sehr berührend.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Ja, die Ohren sind natürlich eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, die soll man hegen und pflegen ein Leben lang. Soll sie auch richtig benutzen, soll wirklich immer damit zuhören, in der vollen Bedeutung des Wortes. Zuhören ist ja nicht einfach, nur hören ist nicht gleich zuhören. Man soll sich wirklich einfühlen an den Gesprächspartner. Es muss ja nicht endlos lang sein, aber man soll die Zeit, die man im Gespräch bringt, auch wirklich gut und intensiv zuhören und kommunizieren. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die soziale Kommunikation in unserem Leben hält uns fit und jung.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Mein Leben ohne Gehör hängt davon ab, wann es passiert wäre. Ich habe auch Kollegen implantiert im AKH von unterschiedlichen Fachrichtungen, die weiterarbeiten. Also ein Internist kann trotzdem er das Implantat hat, seine Patienten weiterbetreuen, nachdem er beidseits schon Implantate hat. Also auch das Leben als Arzt geht weiter. Mit den Implantaten ist das möglich. Ohne Implantate, ohne Gehör kann ich mir es eigentlich schon sehr schwer vorstellen.